Sie war jung, er war es auch, zumindest dem Anschein nach. Beide begegnen sich auf der Straße und er ist auf Anhieb in sie verliebt. Liebe auf den ersten Blick. Er, der renommierte Wissenschaftler, sie, das Mädchen aus einfachen Verhältnissen. Er, ein durch und durch kritischer Mensch, der alles hinterfragt. Sie, sehr tiefgläubig, mit einem tiefen Vertrauen in Gott und dass er die Dinge in der Hand hat. Sie lässt sich auf ihn ein, auf sein Werben, auf sein Flirten mit ihr. Aber sie spürt seine Distanz zum Glauben und zur Kirche und das beschäftigt sie. Und also spricht sie ihn direkt darauf an und stellt ihm eine sehr wichtige Frage. Ich muss noch anmachen, dann geht's auch. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Das ist eine bekannte Frage, es ist die Geschichte von Heinrich Faust und der Margarete, dem Gretchen, aufgeschrieben von Johann Wolfgang von Goethe 1808. Und ihre Frage nach seiner Religion, nach seinem Glauben, die nennt man, oder das ist mittlerweile so ein Genrebegriff. Man redet von der Gretchenfrage, wenn es um Fragen geht, die Lebensüberzeugungen betrifft. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Was denkst du über Religion? Welche Rolle spielt sie in deinem Leben? Für Gretchen war die Antwort auf diese Frage klar. Für den Heinrich gar nicht so sehr. Für den Faust war die Frage noch nicht geklärt. Glaube, Religion, Gott, das sind so große Begriffe. Wer weiß schon, was sich wirklich dahinter verbirgt? Seine Antwort auf ihre Frage ist schließlich, ich habe keinen Namen dafür. Gefühl ist alles. Man kann es gar nicht beschreiben. Ich habe keinen Namen dafür. Und das, was du, die Begriffe, die du nennst, die sind doch irgendwie viel zu klein und viel zu einengend, oder? Ich finde seine Antwort, seinen Standpunkt höchst interessant. Wenn ich mir vorstelle, Goethe hat das aufgeschrieben 1808, also vor 200 Jahren. Und es wirkt auf mich, als ob diese Antwort, als ob man die heute manchmal noch genauso hören könnte. Dass Menschen darauf reagieren, auf die Frage, wie hältst du es denn mit der Religion, dass sie sagen würden, das ist so ein großer Begriff, kann ich gar nicht genau richtig sagen. Als ob man diese Antwort heute noch hören könnte. Die Skepsis, die der Heinrich Faust zum Ausdruck bringt, vor allem gegenüber organisierter Religion. Religion hat ja in unserer Gesellschaft durchaus, also ein, ich finde, einen eher negativen Beigeschmack. Wenn man Menschen auf Religion anspricht, dann kommt da eher was Negatives mit rüber. Die vielen Kriege, die im Namen von Religion geführt werden, sei das eben heute, wie wir es vor allem aus dem Bereich der islamischen Welt kennen, aber eben auch früher, was man eben auch den Christen gut vorwerfen kann, die ganzen Kreuzzüge. Religion war schon so oft in der Geschichte ein Auslöser für Kriege und Konflikte. Und dann die unzähligen Missbrauchs- und anderen Skandale, die die Kirche begleiten, das Festhalten an scheinbar überholten gesellschaftlichen Standpunkten und noch vieles andere rücken die Kirche immer wieder gesellschaftlich ins Abseits, in schlechtes Licht. In vielen Studien wird, wenn gefragt wird, wie Menschen Kirche sehen, wie Menschen Religion sehen, dann kommt da ganz oft rüber, dass sie Kirche als weltfremd empfinden. Reaktionär, also rückständig, irrelevant. Wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, die keine Christen sind, und es irgendwann darum, so wenn ich mit Leuten unterwegs bin und mit denen rede, und es irgendwann darum geht, so was ich mache, nämlich, dass ich für eine christliche Jugendorganisation arbeite, dass ich mal evangelische Theologie studiert habe und so, dann erlebe ich oft zwei Reaktionen darauf. Die eine Reaktion ist, dass sie mir sagen, dass sie selber Atheisten sind. Dass sie sagen, ah ja, interessant, du glaubst, ich bin Atheist, ich glaube nicht an einen Gott. Dass sie nicht glauben, dass es Gott gibt. Dass sie sagen, ja, Religion, das ist doch von Menschen erfunden worden. Das haben sich doch Menschen ausgedacht, um sich die Welt zu erklären. Und dann erzählen sie mir manchmal von dem Höhlenmensch, der zwei Steine aneinander geschlagen hat um ein Feuer zu entfachen. Und wenn er die Steine aneinander geschlagen hat, da gab es ein Geräusch und einen kleinen Funken und der hat ein Feuer ausgelöst. Und dann gab es manchmal eben am Himmel, gab es so ganz große Funken und ein Riesengeräusch. Und dass die Menschen sich, die Höhlenmenschen, die sich gefragt haben, ja, was muss das denn für ein Wesen sein, wenn ich so kleine Funken machen kann und dieses Wesen kann so große Funken machen. Und weil man das sonst nicht eben schreiben konnte, dann hat man irgendwann den Begriff Gott für dieses Wesen erfunden. Das brauchte man halt damals, um sich das zu erklären, was man nicht erklären konnte. Und die Menschen hatten Angst, ja, vor diesem Wesen, vor dieser Macht des Wesens. In der Folge haben sie eben versucht, Systeme zu entwickeln, um dieses Wesen zu besänftigen. Und daraus wurden dann Religionen und Kirchen. Und Kirchen und andere Religionen haben ihre Macht, diese Angst missbraucht und Gottes Macht für sich beansprucht, um Menschen gefügig zu machen. Das ist ihre Religionskritik. Aber heute, ja, sind wir ja wissenschaftlich aufgeklärt. Wir wissen, wie die Welt funktioniert. Wir brauchen das Hilfskonstrukt Gott nicht mehr. Ich bin Atheist. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Das ist die eine Reaktion, die ich bekomme. Und die anderen berichten mir ganz oft auch von ihren persönlichen Erfahrungen. Dass sie sagen, ja, ich war früher auch mal in der Kirche. Bin früher mal in eine Kinderstunde gegangen. In eine Jungschar gegangen. Dass Leute mir sagen, aber dann, dass sie sich dann davon wegentwickelt haben. Dass sie sagen, ja, ich glaube ja auch an einen Gott. Aber ich brauche dafür keine Kirche. Ich brauche keine Kirche, um an Gott zu glauben. Ich brauche keine Kirche, um zu beten. Ich entdecke Gott in der Natur, im Wald, in den Jahreszeiten. Und sie erzählen mir davon, wie sie von der Kirche und den ach so Frommen enttäuscht wurden, wie sie Druck erlebt haben, ausgegrenzt wurden oder dass einfach irgendwann keinerlei Relevanz mehr für ihr Leben hatte, dass es irgendwie bedeutungslos wurde. Reaktionen, wie ich sie immer wieder erlebe, dass Leute sagen, nee, ich bin Atheist, aber dann eben auch die, die sagen, ich war auch mal dabei. Nach außen wirkt Kirche vielleicht hui, ja, aber nach innen pfui, Verletzungen, Enttäuschungen, Bedeutungslosigkeit. Ein, wie ich finde, schlauer Mann hat mal gesagt, das größte Hindernis für Menschen, an Gott zu glauben, sind die Religiösen. Das größte Hindernis für Menschen, an Gott zu glauben, sind die Religiösen und die Erfahrungen, die sie mit ihnen gemacht haben. Und die Kritik an Kirche, den Gläubigen, ist wirklich oft mehr als berechtigt, finde ich. Bei mir zu Hause war Religion, war Glaube nie ein Thema. Ich bin zwar getauft worden, so wie alle anderen Kinder bei uns im Dorf halt auch getauft wurden, aber darüber hinaus, über Gott, über Glaube, Religion, haben wir meiner Erinnerung nach nie gesprochen zu Hause. Und das ging so, bis ich dann irgendwann so alt war mit 13, dass ich in den Konfirmandenunterricht gehen musste. Und das war für mich ein Ort, der noch langweiliger und strenger als Schule selber war. Und das Schlimmste waren dann die Gottesdienste am Sonntagmorgen. Sonntagsmorgens aufstehen an einem schulfreien Tag. Warum muss man das? Wo man doch ausschlafen könnte. Um Musik zu hören? Von einem Instrument, das man sonst nirgendwo hört? Um Lieder zu singen, die im Schnitt 300 Jahre alt waren? Dem Pfarrer zuzuhören, der in seinem sonderbaren Gewand auch noch aussah, als käme er direkt aus dem Mittelalter? Und meistens Sachen sagte, die von uns Konfirmanden irgendwie keiner so richtig verstanden hatte. Und sonst ging es im Wesentlichen nur darum, still zu sein, still zu sitzen, nicht aufzufallen, bis der Gottesdienst wieder zu Ende war. Und so gab es in meinem Ort eigentlich niemanden, der nach seiner Konfirmation weiter in die Kirche ging und zu dem gehörte ich auch. Ich bin aus der Kirche herauskonfirmiert worden. Ich war inzwischen 16 Jahre alt, 2 Jahre nach meiner Konfirmation. Aus irgendeinem Grund machte ich mir Gedanken darüber, wo das Leben so herkommt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie diese Frage mir auftauchte, aber irgendwie stellte ich mir diese Frage, wo kommt eigentlich das ganze Leben her? Was ist, ich habe ja gelernt, irgendwie das Universum dehnt sich aus, was ist hinter dem Universum? Was war vor dem, was man manchmal Urknall nennt? Wo kommt eigentlich alles her? Warum ist nicht nichts? Warum ist das Leben da? War wirklich alles nur Zufall oder gibt es doch einen tieferen Sinn hinter allem? Warum ist das Leben so, wie es ist? Warum empfinden wir? Warum hoffen wir? Und in meinen ganzen Fragen kam ich irgendwann auch auf den Gedanken, eine Antwort zu suchen bei Kirche und bei Gott. Denn wenn, dann müsste es doch dort eine Antwort darauf geben, wenn das Leben einen tieferen Sinn hat. Wenn das Universum nicht einfach nur eine Reihe von Zufällen ist. Also bin ich mit 16 Jahren an einem Sonntagmorgen im Herbst zu einer unchristlich frühen Uhrzeit aufgestanden, bin unter der Verwunderung meiner Eltern in die Kirche gegangen und habe gehofft, Antworten zu finden. Der Gottesdienst war wie immer irgendwie enttäuschend. Während ich am Ende des Gottesdienstes noch überlegte, was ich mit dieser Erfahrung machen sollte, legte ich gedankenverloren meinen Arm so auf die Kirchenbank. Ein älterer Mann kam mit einem Lächeln im Gesicht auf mich zu. Er wirkte irgendwie weise, verständnisvoll. Er blieb vor meiner Kirchenbank stehen, schaute mir tief in die Augen und sagte in einem ziemlich scharfen Ton: Junger Mann, wenn Sie nochmal herkommen wollen, setz dich bitte anständig hin. Und dann verschwand er wieder aus meinem Leben. Und ich saß da etwas irritiert und meine Erkenntnis an dem Morgen war: Wenn Gott so ist, warum sollte ich da mit ihm etwas zu tun haben wollen? Wenn Gott so ist, dann will ich nichts mit ihm zu tun haben. Warum sollte ich auch? Wir zwei passen anscheinend nicht zusammen. Außen hui, innen pfui. Wer jetzt denkt, das war vielleicht eine ganz schön harte Kritik, gerade an der Landeskirche, dem kann ich vielleicht damit trösten, zu sagen, ich arbeite ja mittlerweile im Raum der Kirche, ich bin auch Kirchenvorsteher in einer Kirchengemeinde und ich habe auch in manchen freien Gemeinden sehr befremdliche Erfahrungen gemacht. Das ist etwas, was ich habe sonderbare Erfahrungen durchweg durch die Kirche gemacht, durch Landeskirchen und Freikirchen und Werke und Verbände und wie sie auch alle heißen wollen. Aber eine Erfahrung, die, glaube ich, nicht nur ich gemacht habe, sondern auch viele andere Menschen, dass Kirche irgendwie nicht die Antworten hat, die man gerne hätte oder dass Kirche irgendwie nicht relevant ist. Ich habe mich nach Vorbereitung auf heute Abend gefragt, ob es in der Bibel einen Text gibt, der uns weiterhilft, der meine Beobachtungen bestätigt oder widerlegt. Was sagt Jesus eigentlich zur Religion? Und meine Antwort oder was ich feststellen musste: Ich habe in der Bibel nicht einen Text gefunden, sondern hunderte von Texten. Die ganze Bibel ist voll, immer wieder, von Kritik an den Religiösen. Bereits im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, aber auch im zweiten Teil, dem Neuen Testament. Ich habe mal exemplarisch drei Stellen rausgesucht. Im Alten Testament, Amos 5, halte den Lärm deiner Lieder von mir fern, dass Gott sagt, das ist Gott, der das sagt. Er sagt, ich kann euch nicht mehr hören. Ihr geht mir auf den Zeiger, ihr Frommen. Ihr seid so scheinheilig, wie hieß die Frau Frommhold. Ihr seid mir so scheinheilig, ich will euch nicht mehr hören. Jesus hat zu den Leuten gesagt, Matthäus 16, seht zu und hütet euch. Im Original steht er von dem Sauerteig und dann verstehen das seine Freunde nicht so richtig und erklärt es dann nachher, deswegen habe ich das da auch angeschrieben. Hütet euch vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Das waren so die Religiösen, die super frommen in der Zeit von Jesus. Hütet euch vor denen, weil die so viel falsch machen in ihrem Versuch, es richtig zu machen. Und dann noch eins, so ein bisschen später, die ersten Gemeinden entstehen nach dem Tod, nach der Auferstehung von Jesus, entstehen die ersten Gemeinden hier und da, eine in Korinth, in der griechischen Stadt Korinth. Und da schreibt Paulus, der die Gemeinde mitgegründet hat, er sagt, denn ich fürchte, wenn ich komme, um euch zu besuchen, dann finde ich euch nicht, wie ich will, sondern es gibt Hader, es gibt Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, Unordnung. Das schreibt er an eine christliche Gemeinde. Er sagt, das ist meine Befürchtung, dass wenn ich zu euch komme, ist das herrscht bei euch vor. Die Bibel ist voller Kritik an den religiösen Menschen. Eine Definition von Religion ist ja der Versuch des Menschen, zu Gott zu kommen. Wofür ist Religion da? Um versuchen, zu Gott zu kommen. Es Gott recht zu machen. Dieses Muster findet sich eigentlich in allen Religionen. Es geht um Pflichten, es geht um Rituale, es geht um Gesetze oder Gebote, die es einzuhalten gilt, um sich damit Gott zu nähern. Dahinter steckt der Gedanke, das Paradies, den Himmel, den bekommt man eben nicht geschenkt. Ja? Das muss man sich erarbeiten. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Um noch einmal den Faust zu zitieren. Das ist der Gedanke von Religion. Sich bemühen, sich anstrengen und dann klappt das auch schon. Der Weg in den Himmel ist ein schmaler Weg. In der Bibel wird den Frommen von Gott immer wieder vorgeworfen, aus dem Glauben genau sowas eben zu machen, aus dem Glauben ein System von Verhaltensregeln zu machen, wo die Fassade sozusagen das Wichtigste ist, wo das Äußere das Wichtigste ist, wo es vor allem darum geht, möglichst keinen Fehler zu machen und das Leben damit irgendwie eng und schwer gemacht wird. Und das Ergebnis, vielleicht wie bei mir, ja, wenn Gott so ist, so kleinlich, so lebensfeindlich, so anstrengend, so anfordernd, dann will ich damit eigentlich nichts zu tun haben. Dann will ich das gar nicht für mich. Dann ist der Glaube wohl nichts für mich, wenn Gott so ist. Dabei ist Glaube eigentlich was anderes, denn im Kern des Glaubens geht es nicht um Regeln und Verhalten, sondern um Beziehung. Dass Gott Beziehung sucht zu seinen Geschöpfen, zu uns Menschen. Und deshalb ist der christliche Glaube auch irgendwie anders als andere Religionen. Es gibt ja Leute, die sagen, dass der christliche Glaube von daher eigentlich gar keine Religion ist. Denn beim christlichen Glauben geht es nicht darum, durch richtiges Verhalten als Mensch zu Gott emporzusteigen, sondern dass Gott herabsteigt zu den Menschen. Jesus ist der Versuch oder das Bemühen Gottes, zu uns zu kommen. In Jesus wird Gott einer von uns, wird Gott Mensch. Das ist, was wir Christen glauben, um uns zu begegnen. Und die Botschaft von Jesus war, wendet euch Gott zu. Das ist, wozu er die Menschen immer wieder eingeladen hat, aufgefordert. Wendet euch Gott zu, denn Gott ist anders, als ihr es vielleicht von den Religiösen denkt oder die euch im Weg stehen. Wendet euch Gott zu, denn er hat sich euch zugewandt. Es geht doch nicht darum, dass ihr irgendwas für Gott leisten müsst, sondern Gott leistet etwas für euch. Wendet euch Gott zu. Lasst euch von Gott lieben. Öffnet ihm euer Leben. Das ist die Botschaft, die Jesus immer wieder predigt. Denn bei Gott ist Liebe. Bei Gott ist Annahme. Bei Gott ist Versöhnung. Bei Gott ist Vergebung, Freiheit, Sinn, Halt und viele andere Aspekte, die das Leben reich machen, die das Leben erfüllt machen. Denn bei Gott geht es nicht um Leistung, sondern um Liebe. Gott liebt uns so, wie wir sind. Und will uns mit sich selber und dem wir es beschenken. Dass seine Art auf unser Leben abfärbt. Dass unser Leben eine tiefe Erfüllung bekommt. Also worum Gott bittet, wonach Gott sich sehnt, worauf Gott wartet, ist, dass wir uns ihm zuwenden. Dass wir unser Leben für ihn öffnen. Und das Zweite, was Jesus sagt, ist die Einladung, kommt und folgt mir nach. Weil er sagt, wer mich sieht, Jesus sagt mal an einer Stelle, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ihr könnt bei mir sehen, wie Gott ist. So wie ich mit Menschen umgehe, so geht Gott mit Menschen um. Kommt und folgt mir nach, orientiert euch an mir, vertraut euch mir an und lernt von mir, wie euer Leben am besten gelingen kann. Denn es stimmt, Gott liebt uns, wie wir sind, aber er liebt uns auch zu sehr, um uns zu lassen, wie wir sind. Der Thomas hat davon gerade ein bewegendes Zeugnis gegeben, dass Gott ihn liebt, auch in den tiefsten Stunden seines Lebens, in den dunkelsten Stunden seines Lebens, stand die Liebe Gottes, das stand nie zur Frage, dass Gott ihn geliebt hat. Aber weil Gott ihn so sehr liebt, will er ihn nicht so lassen, wie er ist. Und weil Gott uns so sehr liebt, auch so wie wir sind, mit all unseren Fehlern und Macken. Aber er liebt uns so sehr, dass er uns nicht so sein lassen will, wie wir sind. Und dazu wirkt Gott in uns durch seine Kraft. Er verändert uns. Er will uns Kraft geben, anders zu werden. Stück für Stück. Da geht es eben auch jetzt wieder nicht Religion, ja, dass wir es aus eigenen Stücken tun müssen, sondern dass Gottes Kraft in uns ist. Und er uns hilft, anders zu werden. Stück für Stück, um unseretwillen und unserer Mitmenschen willen. Es gibt in meiner Familie eine Legende über einen meiner Vorfahren. Ich komme ursprünglich, oder meine Familie kommt von einer Insel, von der Insel Fehmarn in der Ostsee. Und eines Tages, so erzählt die Familienlegende, von der ich nicht glaube, dass sie wahr ist, aber ich finde sie nett. Eines Tages soll ein Schiff mit exotischen Früchten im Hafen angelegt haben. Und einer eben meiner Vorfahren war Hafenarbeiter und half beim Entladen. Und am Ende, so als sie das Schiff entladen hatten, da gab ihm einer der Matrosen eine solche Frucht hier. Und sagte, hier Hein, der hieß Hein Hüttmann, hier Hein, nimm das hier, iss das, schmeckt gut und tut gut. Mein Fortfahr, skeptisch wie er ist, ja, so nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Er nahm diese sonderbare Frucht mit nach Hause und zu Hause fragte ihn seine Frau, Hein, was hast du denn da mitgebracht? Und Hein sagte, ich weiß es ja auch nicht. Aber es soll gut sein. Und dann, so sagt die Legende, biss er in die Banane. Und dann sagt er, oh Claire, das kannst du vergessen. Das schmeckt krauslig. Das ist überhaupt nicht gut. Und ich muss ihm recht geben. Es schmeckt wirklich nicht gut. Wenn es jemand will, kann jemand nochmal probieren. Angeblich soll mein Vorfahr Hein Hüttmann sein Leben lang nie wieder in eine Banane gebissen haben. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Weil ich glaube, dass mit uns und Gott manchmal genauso sein kann. Dass wir uns sozusagen, dass wir die Erfahrung mit der Schale machen, mit der Kirche und sie abstoßend finden. Dass wir sie ungenießbar finden. Weil wir sozusagen uns an der Schale die Zähne ausbeißen. Sonderbar. Also, wo war ich stehen? Weil wir uns sozusagen an der Schale die Zähne ausbeißen und nicht wirklich zum Inneren zu Gott vordringen. Oder nur durch diesen Beigeschmack der Schale, dass man merkt, da ist irgendwas Leckeres, aber das Äußere verdeckt so den Geschmack, dass man es lieber sein lässt, da nochmal reinzubeißen, weil es das nicht wert ist. Und es ist leider wahr, dass die Kirche und wir Christen, dass wir manchmal ungenießbar sind. Und dass wir vielleicht überhaupt nicht dein Geschmack sind oder ihr Geschmack sind. Dabei ist Gott so unendlich gut. Ich möchte fast sagen, Gott ist so unglaublich. Die Holländer würden sagen, Gott ist lecker. Gott ist so gut und Gott tut so gut. Auf die skeptische Frage einer seiner Freunde antwortete einer der ersten Jünger, der ersten Freunde von Jesus, der Philippus, sagte, komm und sieh selbst. Komm und sieh selbst, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Probier es selber aus. Ich will dir zeigen, wie du diesen Jesus entdecken kannst. Komm und sieh es selbst. Pro Christ, was ich will, was wir wollen, ist, ihnen Mut zu machen, der Sache mit Gott auf den Grund zu gehen. Und nicht bei der Schale sozusagen schon hängen zu bleiben. Zu dem Ganzen nachzugehen und zu gucken, vielleicht ist ja doch mehr dahinter. Und zu entdecken, was es mit Gott auf sich hat. Dass es eben, dass Gott gut ist. Dass sie Gott entdecken und nicht die Religion. Um der Sache mit Gott auf den Kern zu gehen, da laden wir sie ein, sich das zu trauen, so einen Schritt zu wagen und zu sagen, hey Gott, ich will es vielleicht nochmal neu probieren und zu gucken, wer und wie du wirklich bist und lernen, mich nicht von der Schale ablenken zu lassen, sondern zu dir vorzudringen. Das ist die Einladung, die über der ganzen Woche stehen soll und ich werde jetzt gleich ein Gebet sprechen und wenn Sie wollen, dann lade ich Sie ein, das Gebet gleich mitzusprechen, wo es genau darum geht, eben zu sagen, hey Gott, vielleicht ist es ja vielleicht mit dir doch ganz anders da und dann will ich das gerne nochmal ausprobieren. Aber wir laden Sie auch ein, an den anderen Abenden wiederzukommen, Fragen zu stellen. Wir haben Leute hier, die haben so einen Button, das sind Mitarbeiter, die genau extra auch dafür da sind, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch selber eigene Verletzungen, Enttäuschungen zu teilen, Fragen loszuwerden, auch für sich beten zu lassen. Denn was uns als Mitarbeiter hier bei ProChrist, aber auch, also nicht nur die Mitarbeiter, sondern die Leute hier aus der Gemeinde, miteinander verbindet, ist die Erfahrung, dass wir miteinander sagen, Gott ist gut. Gott ist wirklich gut. Und dass Gott nimmt uns an, wie wir sind. Mit all unserer Unvollkommenheit, mit all unseren Zweifeln, mit all unseren Ängsten und unserer Schuld und dem Wissen darum, dass wir es manchmal Menschen schwer machen, an ihn zu glauben. Und Gott liebt uns trotzdem, nimmt uns trotzdem an. Und wir erleben, dass Gott in uns wirkt und unser Leben verändert. Und wir wünschen, ich wünsche Ihnen so sehr, dass Sie das selber erleben, entdecken. Also ich habe gesagt, ich möchte gerne zum Schluss ein Gebet sprechen, mit Gott reden. Und das hat so drei Abschnitte. Und wenn Sie wollen, dann lade ich Sie ein, das Gebet mitzusprechen. Wenn Sie eben Gott hinter der Religion sozusagen entdecken wollen, dann ermutige ich Sie, eben das mitzusprechen. Sie können das laut tun, Sie können das leise tun, still tun, sozusagen nur für sich selber. Gott hört das. Gott hört besser zu, als wir selber es manchmal denken. Okay? Ich bete und wie gesagt, Sie können gerne mitbeten, wenn Sie das wollen. Gott, du bist mir fremd, aber ich möchte dich kennenlernen. Verstehen, wie du bist und was du mir sagen willst. Gott, in der Bibel heißt es, dass du in Jesus zu uns gekommen bist. Bist einer von uns geworden. Und in und durch uns können wir dich sehen. Gott, ich möchte mit meinen Fragen und Zweifeln, mit meinen negativen Erfahrungen und Vorbehalten zu dir kommen. Hilf mir, mich für dich zu öffnen und zu glauben, dass du da bist. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend und hoffe, dass Sie wirklich Gott entdecken, dass er gut ist.